Es ist Freitag, so schnell ist eine Arbeitswoche schon wieder rum, wie im Flug ist sie vergangen. Ja, aber da haben natürlich Champions League und Europa League fleißig mitgeholfen. Was war da gestern schon wieder los, Michael, oder?
Ja, ich war gestern Abend noch unterwegs und habe deswegen leider erst in der 75. Minute eingeschaltet. Aber da muss man ja sagen, bei Bayer 04 Leverkusen, da reicht es ja in dieser Saison oft schon, wenn man in der Schlussphase einschaltet.
Ja, so sieht's aus. Leverkusen macht mich inzwischen fast schon ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ja. Unseren Kicker-Reporter Stefan von Nox aber zum Glück nicht. Und deswegen wird er uns gleich zugeschaltet sein und über den nächsten spektakulären Erfolg der Werkself sprechen.
Und natürlich auch ein bisschen über die anstehende Meisterschaft. Aber vorher noch die News.
Der Kicker hat es schon vorab berichtet und nun ist es tatsächlich fix. Alexander Nübel verlängert mit dem FC Bayern. Der 27-Jährige hat nun einen Vertrag bis 2029 mit den Münchnern, soll aber bis 2026 in Stuttgart das Tor hüten. Das bestätigte Bayern München heute. Nübel soll so keine Nummer 2 hinter Manuel Neuer sein, sondern zu seinem Nachfolger werden.
Werder Bremen wird im Saisonendspurt auf Amos Pieper verzichten müssen. Der Innenverteidiger muss am Sprunggelenk operiert werden und verpasst damit den Rest der Saison. Bittere Geschichte für Pieper, der ja nach über 4 Monaten Verletzungspause gerade erst am letzten Wochenende in Frankfurt sein Comeback gegeben hatte und sich dort direkt wieder verletzt hat. Immerhin zur Vorbereitung auf die neue Saison soll Pieper dann wieder fit sein.
Almut Schuld wechselt zum Hamburger SV und zwar natürlich zum Frauenteam der Hamburger, das aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Vorerst wechselt Schuld bis zum Saisonende. Ein Vereinswechsel außerhalb der Transferperiode ist aufgrund einer FIFA-Regel zum Mutterschutz möglich.
Ja, ist eine Regel, die kannte ich ehrlich gesagt bis eben auch noch nicht. Also Almut Schuld hat im August 2023 ihr drittes Kind bekommen und diese Regel besagt eben, dass es Spielerinnen erlaubt ist, nach ihrem Mutterschutz auch außerhalb der Transferperiode bei einem neuen Verein ein Spielrecht zu beantragen. So soll dann eben Müttern der Wiedereinstieg in den Leistungssport vereinfacht werden. Mhm. Die müssen ja durch ihre Schwangerschaft dann oft die ganze Karriere so auf Halt setzen. Also eigentlich finde ich es auf den ersten Blick ganz cool und sinnvoll, diese Regel.
Auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch ein echt interessanter Wechsel. Mit ihrer Erfahrung kann sie da ganz sicher im Aufstiegskampf helfen. Ich bin aber mal gespannt, ob sie denn auch tatsächlich spielen wird.
Ja, war ja jetzt lange Zeit doch draußen. Zumindest ein bisschen Fußballromantik ist aber dabei, denn Almut Schuld machte ihre allerersten Spiele im Erwachsenenbereich für die zweite Mannschaft des HSV damals. Es geht Schlag auf Schlag bei Bayer 04 Leverkusen. Gestern die beiden späten wichtigen Tore gegen West Ham United, nächste Woche das Rückspiel. Ja, und dazwischen können sie einfach mal zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister werden. Ereignisreiche Tage also, auch für unseren Leverkusen-Reporter Stefan von Nox. Hi Stefan.
Hallo.
Stefan, du warst gestern im Stadion. Leverkusen hatte in dieser Saison außerhalb von Deutschland noch nicht so die große Konkurrenz. Deswegen war ich gestern sehr gespannt, wie diese Spielidee auch gegen eine ja durchaus stark besetzte West Ham-Mannschaft, ist ja immerhin amtierender Conference-League-Sieger, wie diese Spielidee da aussieht. Am Ende waren es dann wieder 33-1 Torschüsse. Konntest du da auch nochmal neue Erkenntnisse aus dieser Partie ziehen, was die Qualität dieser Mannschaft angeht?
Ich weiß gar nicht, ob es neue Erkenntnisse sind. Es war ja fast erschreckend, wie defensiv West Ham aufgetreten ist. Die haben sich komplett nur hinten reingestellt, waren ja nur auf ganz, ganz wenige Konter aus. Und Leverkusen hat dieses Spiel extrem dominiert. Ja, diese 33 Torschüsse waren auch jetzt wieder Torschussrekord. Das war wieder so ein einseitiges Spiel, dass man einfach sieht, wie gut diese Leverkusener Mannschaft ist. Und jetzt West Ham, die sind Siebter in der Premier League, haben schon mehr Spiele absolviert. Die sind vielleicht gefühlte Achter oder Neunter. Das war jetzt auch keine Mannschaft, wo er jetzt da stößt das Team von Xabi Alonso an seine Grenzen.
Ja, es gab wieder diese 2 späten Tore, die Leverkusen den Sieg beschert haben. Was macht Xabi Alonso mit dieser Mannschaft, dass die sich wirklich niemals aufgeben und bis zur allerletzten Sekunde ja auch an sich glauben und es dann wirklich schaffen, da doch noch diese Tore zu machen?
Xabi Alonso hat mit dieser Mannschaft eine Spielidee entwickelt und die Mannschaft hat auch so viel Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, dass sie dieses Spiel einfach durchzieht. Die wird nicht hektisch, die fängt nicht an, in der Schlussphase irgendwie dann mit langen Bällen zu spielen, sondern die ziehen ihr Spiel durch, die spielen immer wieder ihre Passkombinationen und sind es dann 20 oder 30 Kontakte. Da heißt nicht, wir müssen jetzt schnell zum Abschluss kommen, sondern wir müssen noch diese ein, zwei Situationen kreieren. Und das schaffen sie dann im Regelfall. Jetzt waren es gestern mehr dann die Standards, die geholfen haben. Aber prinzipiell dieses absolute Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und dieses Festhalten an der eigenen Spielidee, das ermöglicht es halt. Die Bayern haben das ja über Jahre hinweg zelebriert, diese späten Tore. Da wurde immer vom Bayern-Dusel gesprochen. War da auch kein Dusel, weil die halt auch ihre Spielidee durchgezogen haben und wirklich sich dann diese 2-3 Hochkaräter noch rausgespielt haben und nicht nur den Ball hoch vorne reingeschlagen haben. Und so ist es bei Leverkusen auch. Das ist einfach eine sehr, sehr hohe Qualität und sie lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen. Also es gab ja schon Spiele, wo sie es erst in der Nachspielzeit gedreht haben und da war es nicht anders als jetzt, wo sie dann ja schon in der 83. Minute in Führung gegangen sind.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, West Ham war dann am Ende auch nicht der große Prüfstand, zumindest nicht in diesem Hinspiel. Liverpool hat sich gestern Abend verwundbar gezeigt, steht vor dem Aus. Ist Leverkusen für dich jetzt auch der klare Topfavorit auf den Europa-League-Titel in der Form?
Ja, ich würde sie schon jetzt als Favoriten mitsehen. Bei Liverpool, man darf sie nicht abschreiben, also bei denen halte ich auch alles für möglich, aber man hat gestern auch gesehen, dass Jürgen Klopp jetzt nicht seine absolute Top-Elf in dem Spiel gebracht hat. Offensichtlich setzt er die Prioritäten auf die Liga. Ich sehe jetzt keine Mannschaft im Moment, wo ich sage, gegen die ist Leverkusen nur Außenseiter oder wird sich an schwer tun, da weiterzukommen. Das sind alles Mannschaften, gegen die Leverkusen sein Spiel durchziehen kann und wenn sie ihr Spiel durchziehen können, dann können die auch jeden schlagen.
Leverkusen kann ja schon am Samstag auf dem Sofa Meister werden, wenn Bayern und Stuttgart keine Punkte holen. Weißt du, wie wird da am Samstag die Konferenz geguckt? Weißt du, gibt es einen gemeinsamen Fußballnachmittag mit der Mannschaft? Drücken die den Gegnern von Bayern und Stuttgart schon die Daumen oder wie sieht das aus am Samstag?
Also Granit Xhaka hat gestern gesagt, dass er auf keinen Fall mit zusammen durchschauen will. Also er möchte es alleine machen. Jonas Hoffmann hat auch gesagt, er schaut auf der Couch, jeder regeneriert für sich. Und Jonas Hoffmann hat auch ganz klar den Wunsch geäußert, auf keinen Fall auf der Couch wollen sie Meister werden. Er hat dann sogar explizit gesagt, ich drücke den Bayern und Stuttgart die Daumen, weil sie wollen es halt selbst im Stadion erleben, selbst durch den eigenen Sieg vor den eigenen Fans. Und halt auch in der Gruppe. Er hat gesagt, ich kann ja gar nicht so die Emotionen rauslassen, wenn ich gar nicht mit den Jungs zusammen bin, mit denen ich dieses Ziel erreicht habe. Und deswegen ist der ganz große Leverkusener Wunsch, dass man am Sonntag gegen Bremen noch gewinnen muss und dann halt auch gewinnt. Das wird dann emotional sehr krass werden in der Bayer Arena. Gestern nach dem Spiel haben die Fans da schon viele Sachen angestimmt, wo auch dann Jonas Hoffmann gesagt hat, er hat schon einen Vorgeschmack gekriegt, da war schon die Gänsehaut da, was da am Sonntag abgehen kann. Und das hätte diese Mannschaft auch nicht verdient, auf der Couch Meister werden zu müssen. Die müssen das jetzt mit einem am besten noch überzeugenden Auftritt gegen Bremen am Sonntag reißen und dann ist das Ding absolut rund.
Lass uns mal ein bisschen aufs große Ganze schauen. Du erlebst ja diesen Verein schon sehr lange, du erlebst die Verantwortlichen, auch die Fans Tag für Tag. Was bedeutet diese anstehende deutsche Meisterschaft für diesen Verein, bei dem es ja so oft sehr knapp nicht geklappt hat?
Ja, also für den Club und auch für viele, viele Mitarbeiter, die ja schon sehr lange dort sind, wird das ein unheimliches Erlebnis werden. Das ist ja ein Trauma, das sich da entwickelt hat. Vizemeisterschaften hat Bayer einige erlebt. Die Konstellation 2000 unter Haching, 2002 die drei zweiten Plätze. Das sind ja alle Sachen, die haben sich eingebrannt. Dieses von den gegnerischen Fans intonierte, ihr werdet nie deutscher Meister und der Begriff Vizekusen. Das sind ja alles Sachen, die wehtun, die über Jahre wehgetan haben. Ja, und das alles verschwindet jetzt dann in der Mottenkiste des Fußballs. Am Sonntag höchstwahrscheinlich schon. Das ist natürlich für die Leute, die lange dabei sind im Club, glaube ich, ein extrem emotionales Erlebnis. Für Xabi und die Spieler, klar, da ist auch die Meisterschaft was Besonderes. Das wird auch viele Emotionen freisetzen. Aber ich glaube, am meisten wird das eine Befreiung sein für viele, die halt sehr, sehr lange in diesem Club drin sind. Da werden extreme Emotionen freigesetzt.
Ich habe gestern gelesen, von Vizekusen zu Never Losen. Auch interessant. Nehmen wir doch mal an, ja. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Leverkusen am Wochenende Meister wird. Wir wollen noch nicht jinxen, ne? Klopfen mal auf Holz. Was würde das aber auch für das Rückspiel gegen West Ham bedeuten? Fällt durch diesen ersten Titel dann so eine gewisse Anspannung auch ab und Leverkusen dreht dann noch mehr durch? Man möchte sich gar nicht vorstellen, was das dann für ein Spiel wird. Oder könnte es vielleicht auch zu so einer Art Einbruch kommen, weil dann eben so ein bisschen die Konzentration auch nachlassen könnte, weil man eben dieses große Ziel schon mal erreicht hat?
Es ist vielleicht vom mental ja so eine kleine Herausforderung dann schon. Sie können diese Meisterschaft ja am Sonntag ja auch nicht ausgiebig feiern. Sie werden höchstwahrscheinlich im Stadion in einer Loge schon feiern, aber das kann natürlich keine richtige Meisterfeier werden, wenn du 4 Tage später schon wieder ein wichtiges Europapokalspiel hast. Viele haben schon gedacht, jetzt das West Ham-Hinspiel wird vor dem Meisterschaftsspiel gegen Bremen vielleicht zum Problem. Das habe ich nicht gesehen, das hat auch keiner eigentlich von den Spielern so gesehen. Wie das ist, wenn du jetzt am Sonntag Meister wirst, das könnte ein bisschen knifflig werden. Aber so wie die Mannschaft bis jetzt tickt und auch so wie Xabi Alonso tickt, die sagen ja alle, wir sind noch nicht am Ende, wir haben noch viel vor uns. Ich glaube eigentlich nicht, dass es sich auswirkt, sondern dass auch in London wieder eine Bayern-Mannschaft auftritt, die halt ja mit dieser Konsequenz und dieser Stärke dann sich durchsetzen wird.
Du betreust den Verein ja nun schon sehr, sehr lange. Da gab es immer wieder in den letzten Jahren sehr starke Leverkusener Mannschaften, denen auch die Meisterschaft zugetraut worden war. Wir kennen mittlerweile die Stärke der Mannschaft, aber was hat sich vielleicht auch im Verein geändert, damit das so durch die Decke geht wie eben jetzt?
In Leverkusen hat sich eine richtige Siegermentalität entwickelt. Also das Anspruchsdenken fängt an mit Fernando Caro, ist da ein CEO, der halt ja Erfolg über alles setzt. Simon Rolfe ist da auch sehr ehrgeizig. Xabi Alonso, das ist ja die personifizierte Titelmaschine, der lebt das auch alles vor. Und da ist man sich auch einhellig einig in diesem Club, dass mit ihm da halt nochmal ein anderes Denken entstanden ist und der auch dieser Mannschaft ja diese Gier auf mehr und immer dieses nächste Spiel so in den Fokus zu stellen, das hat er denen halt komplett vermittelt. Und dieses Paket, was da auf der mentalen Schiene geschnürt wurde, macht halt diese Mannschaft, die ja immer schon spielstark war, um einen deutlichen Punkt stärker. Und man hat natürlich vor der Saison auch mit einem Spieler wie Granit Xhaka und auch mit anderen Spielern wie Grimaldo natürlich wirkliche Leader dazu bekommen, die den Rhythmus vorgeben, die dann diese Mannschaft einfach nochmal rein fußballerisch noch extrem viel stärker gemacht haben.
Werfen wir mal zum Abschluss noch so ein bisschen den Blick in die Glaskugel und schauen voraus. Mit Blick auf diese Meisterschaft werden ja jetzt auch viele Stimmen laut, dass Leverkusen mit diesem von dir gerade angesprochenen Fundament jetzt auch in den nächsten Jahren mit dem FC Bayern zumindest national konkurrieren kann. Hältst du das für realistisch, auch wenn Xabi Alonso dann irgendwann mal weg sein sollte?
Den ersten Teil würde ich mit Ja beantworten. In der kommenden Saison kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein großer Einbruch in irgendeiner Form stattfinden kann. Xabi Alonso bleibt, Florian Wirtz bleibt, Xhaka bleibt. Es werden von dieser Mannschaft, wenn überhaupt, 1, 2 wichtige Spieler vielleicht gehen. Und da wird Bayer gute Verstärkung und einen guten Ersatz holen. Der Kader dürfte nächstes Jahr nicht schwächer, eher stärker sein als in dieser Saison. Deswegen gehe ich von aus, nächstes Jahr ist Bayer auf alle Fälle wieder eine Mannschaft, an denen sich die Münchner ja messen müssen, wenn sie den Titel holen wollen. Wie das dann über die kommende Saison hinaus wird, ist halt eine andere Frage, ne? Was passiert mit Florian Wirtz, der natürlich auch ein Ausnahmespieler und ein absoluter Unterschiedsspieler ist bei Bayer? Dann stellt sich die Frage, wie lange bleibt Xabi Alonso? Also, dass er ewig bleibt, ist ja nicht zu erwarten, sondern da gab es ja in diesem Jahr schon genug Interessenten. Das wird sich ja höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr ähnlich gestalten. Ob das auf Dauer dann möglich ist, das ist noch eine andere Frage. Aber im Moment ist da ein sehr, sehr gutes Fundament, auf dem auch schon ein wunderbares Gebäude steht. Und das wird nicht mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft oder mit dem Ende dieser Saison eingerissen.
Du wirst für uns in jedem Fall am Ball bleiben, Stefan. Vielen Dank schon mal für deine Zeit und bis bald.
Ja, gerne.
Ja, wir haben ja nun viel auch über die Last-Minute-Tore von Bayer Leverkusen gesprochen. Michael, das ist ja kein Phänomen, was Leverkusen jetzt für sich alleine beansprucht. Fallen dir Last-Minute-Tore ein oder auch Spiele, die für dich ganz besonders prägsam sind oder waren?
Also jetzt gar nicht für mich so prägsam, weil ich bin eigentlich weder Bayern noch BVB-Fan. Deswegen war es mir eigentlich relativ egal. Aber trotzdem, wenn du Last-Minute-Tor sagst, kommt mir halt direkt das deutsche Champions-League-Finale 2013 mit Arjen Robben, 90. Minute. Mhm. Und dann kommt mir jetzt aktuell direkt noch was, was gar nicht so lange her ist. Ich war ja im Januar und Februar beim Afrika-Cup für den Kicker und da gab es das Viertelfinale Elfenbeinküste, der Gastgeber, gegen Mali. Elfenbeinküste lag zurück, ein Mann weniger, haben schlecht gespielt, da sah alles nach Ausscheiden aus. Dann machen sie in Unterzahl erst in der 90. Minute den Ausgleich und dann nochmal in der 122. Minute, also in der Verlängerung, noch das 2-1. Ja, das waren Emotionen, die habe ich ehrlich gesagt im Stadion noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Also das war schon was ziemlich Geiles. Was wäre es bei dir? Was fällt dir spontan ein bei Last-Minute-Toren?
Ja, bei mir sind es auch 2, an die ich spontan denke. Das eine ist aus der näheren Vergangenheit. Letzte Saison 3 Tore von Werder in Dortmund, als sie einen 2-0 Vorsprung gedreht haben und noch 3-2 gewonnen haben. 3 Tore in 6 Minuten.
Habe ich getickert damals.
Und hast du getickert? Ja, siehste. Wie war... Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, auch da war ich ja ein bisschen frei von jeglicher Emotion, aber da kannst du, glaube ich, nicht, da kannst du nicht emotionslos bleiben bei diesem Spiel. Und das galt für den ganzen Raum in der Kicker-Redaktion, kann ich verraten.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich war auch sehr berührt, sagen wir es mal so. Ja, und dann fällt mir natürlich noch ein 2006, David Odonkor, Oliver Neville, muss ich noch mehr sagen?
Nee, stimmt. Ich das ist nicht. Auch so für unsere Generation vielleicht auch so ein bisschen die Mutter der Last-Minute-Tore. Vielleicht noch zusammen mit Patrick Andersson damals. Solskjaer vielleicht auch gegen die Bayern. Naja, wir merken, es gibt extrem viele, die wir da aufzählen können. Deswegen lass uns doch die Frage einfach mal an euch da draußen weitergeben. Welches Tor kommt euch direkt in den Sinn, wenn jemand Last-Minute-Tor sagt? Darf natürlich auch ein Tor eurer Amateurmannschaft irgendwie in der Kreisliga 2013 gewesen sein. Schreibt's uns in die Folgenkommentare, wenn ihr über Spotify hört oder gerne auch bei Instagram. Da haben wir eine Grafik vorbereitet. Und apropos Last Minute, Caro, unsere letzte Minute für heute ist auch angebrochen, würde ich sagen.
Ja, und damit sagen wir tschüss, schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Ciao.
Dann vielleicht mit einem neuen deutschen Meister. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.